SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Guten Morgen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder hat am 5. Jahrestag der Flutkatastrophe die Bürger im Ahrtal um Entschuldigung gebeten. Der Staat habe damals versagt, sagte der CDU-Politiker am Abend auf der zentralen Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Ich sage Ihnen, Menschen sind fehlbar. Organisationen und Institutionen sind fehlbar. Es war Fehlbarkeit, die dazu führte, dass das Ahrtal nicht auf diese Katastrophe vorbereitet war. Es war Fehlbarkeit, die dazu führte, dass so viele Menschen gestorben sind. Es war Fehlbarkeit, dass das Leid in dieser Schicksalsnacht nicht abgemildert wurde. Es ist das Versprechen und die Zusage des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Der Staat hat in dieser Frage und in dieser Nacht versagt.
Schnieder ist der erste Regierungschef, der eine Entschuldigung an die Bürgerinnen und Bürger im Ahrtal gerichtet hat. Seine Vorgänger im Amt, Malu Dreyer und Alexander Schweizer von der SPD, hatten das abgelehnt. Schnieders Worte kamen bei den Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der zentralen Gedenkveranstaltung gestern gut an.
Genau darauf haben wir gewartet seit 5 Jahren und finden das bemerkenswert, dass Herr Schnieder das jetzt mal vollzogen hat. Das haben wir vermisst von den anderen Ministerpräsidentinnen. Das finden wir wirklich sehr, sehr gut.
Ich denke, das ist ein großer Schritt für das Ahrtal hier.
Man darf ja nicht vergessen, er ist ja gar nicht verantwortlich gewesen. Für ihn war es die erste Möglichkeit, sich zu entschuldigen, und die hat er ergriffen. Und das fand ich sehr bemerkenswert.
Stimmen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bei der Flut vor 5 Jahren waren allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht ist der sogenannte Ölpreisdeckel ausgelaufen. Damit will die EU verhindern, dass Russland an steigenden Ölpreisen verdient. Auf einen neuen Deckel konnten sich die Staats- und Regierungschefs auch in der Nacht nach stundenlangen Verhandlungen nicht einigen. Aus Brüssel berichtet Sabrina Fritz.
Die Maßnahme ist Teil des 21. Sanktionspaketes. Um dieses wird seit Monaten hart verhandelt. Die EU-Kommission hat strenge Strafen gegen Russland vorgeschlagen, darunter Einschränkungen beim Fischhandel, ein Einreiseverbot für russische Soldaten und das Verbot, russisches Flüssiggas zu kaufen. Doch nach und nach haben die Mitgliedstaaten Teile aus dem Paket entnommen. Beim Fisch ändert sich zum Beispiel nichts. Heute wollen die EU-Länder noch einen letzten Versuch starten, das Sanktionspaket über die Bühne zu bringen. Dann ist Sommerpause.
US-Präsident Trump hat dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Kommende Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, sagte er in einem Interview des US-Senders Fox News. Es sei denn, der Iran sei bereit zu verhandeln. Trump hatte Teheran schon im April mit der Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden gedroht, seine Drohung dann aber nicht wahrgemacht. Die US-Blockade gegen iranische Häfen in der Straße von Hormus ist nach Angaben des US-Militärs wieder in Kraft. Derzeit seien mehr als 20 Kriegsschiffe der US-Marine und hunderte Militärflugzeuge im Nahen Osten im Einsatz, teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando mit. Der neue Chef der US-Zentralbank, Kevin Warsh, hat angekündigt, unabhängig von der Politik zu handeln. Außerdem wolle er entschlossen gegen die Inflation in den USA vorgehen, sagte Warsh vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Aus Washington berichtet Carsten Kühntop.
Die Notenbank hat keinerlei Toleranz gegenüber einer anhaltend hohen Geldentwertung, so Warsh vor den Abgeordneten. Die Mitglieder des Offenmarktausschusses seien entschlossen, wieder für stabile Preise zu sorgen. Von den Abgeordneten gefragt, wie er reagieren würde, sollte Präsident Trump versuchen, ihn zu feuern, sagte Warsh. Er würde dann weiterhin seine Arbeit machen, und zwar ausschließlich auf Grundlage vorliegender Daten. Warsh hatte sein Amt im Mai angetreten. Seine ersten Schritte seitdem zeigen eine deutliche Distanz zum Präsidenten. Befürchtungen, Warsh könnte sich als eine Fingerpuppe Trumps herausstellen, haben sich bisher nicht erfüllt.
Weltweit wurden im vergangenen Jahr wieder mehr Kinder geimpft. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation und des Kinderhilfswerks UNICEF wurden fast 90% aller Säuglinge mindestens einmal gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten geimpft. Sandra Bier gab mit den Hintergründen.
Nach Ansicht von WHO und UNICEF geht diese Entwicklung in die richtige Richtung. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nach wie vor weniger als vor der Corona-Pandemie geimpft wird. So hätten weltweit noch immer rund 13,5 Millionen Kinder keine einzige Routineimpfung erhalten. Gründe hierfür sind nach Angaben von WHO und UNICEF unter anderem auch Desinformation und eine gestiegene Impfskepsis. Sorgen bereitet beiden UN-Organisationen daneben, dass weltweit nach wie vor zu wenig gegen Masern geimpft werde.
Das Gesundheitsamt Lindau rät weiterhin davon ab, in einem Teil des Bodensees, dem sogenannten Kleinen See, zu baden. Dort seien Gewässerproben untersucht worden. Der Verdacht habe sich bestätigt, dass sich dort Blaualgen ausgebreitet hätten. Jan-Niklas Bauscher berichtet.
Diese würden vor allem bei niedrigem Wasserstand und viel Sonnenlicht auch im Süßwasser wachsen. Ihre Giftstoffe könnten bei Menschen zu Hautreizungen und Durchfall führen. Für Hunde seien Blaualgen sogar lebensgefährlich. Das Gesundheitsamt Lindau empfiehlt deshalb, nicht im kleinen See zu baden, sondern stattdessen auf offizielle Badestellen wie Strandbäder auszuweichen. Anzeichen für Blaualgen gab es auch bei Ereskirch im Bodenseekreis. Das Landratsamt hat mittlerweile aber Entwarnung gegeben. In den Gewässerproben habe man keine auffällige Menge an Blaualgen feststellen können.
Spanien steht zum zweiten Mal im Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das Team hat sein Halbfinale mit 2:0 gegen Frankreich gewonnen. Aus unserem WM-Team berichtet Hendrik Lückhoff.
Ein ausgeglichenes Spiel zweier Top-Teams war erwartet worden, aber Spanien dominierte die Partie fast nach Belieben. Offensiv schlug der Europameister zweimal eiskalt zu, erst durch Oyarzabal per Elfmeter in Hälfte 1, dann durch Pedro Porro im zweiten Durchgang. Aber vor allem defensiv beeindruckte Spanien einmal mehr, ließ gegen die diesmal weitestgehend harmlosen französischen Weltklasse-Angreifer fast gar nichts zu. So stehen die Spanier hochverdient im Finale und spielen dort entweder gegen Argentinien oder England, die heute Abend im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen.
Enttäuschung dagegen natürlich bei Frankreich. Trainer Didier Deschamps sagte nach der Niederlage gegen Spanien:
Wir sind unter unseren Möglichkeiten geblieben. Wir waren in der Offensive nicht so gefährlich wie sonst. Dann kamen technische Fehler dazu, Pässe, die nicht ankamen. Wir müssen das jetzt akzeptieren, auch wenn es sehr weh tut. Spanien hat mehr gezeigt als wir.
Freude dagegen natürlich bei den Spaniern. Spaniens König Felipe hat seiner Nationalmannschaft zum Einzug ins WM-Finale gratuliert. Das Königshaus veröffentlichte außerdem ein Video, das ihn zusammen mit Königin Letizia und den Töchtern Leonor und Sofia beim Bejubeln des Halbfinaltriumphs gegen Frankreich zeigt. Spaniens Trainer Luis de la Fuente sagte nach dem Spiel, er sei stolz, dass der König angerufen habe. Man habe den Leuten in Spanien eine Freude bereitet.
Wir hatten es mit einer der besten Nationalmannschaften der Welt zu tun. Und sie hatten es mit der vielleicht besten Truppe der Welt zu tun. Das hier ist eine echte Mannschaft. Tag für Tag geben meine Spieler alles. Sie sind füreinander da. Es ist so wundervoll, ihnen beim Spielen zuzusehen. Sie haben eine spektakuläre Show geboten.
Und gegen wen Spanien dann am Wochenende im Finale spielt, das entscheidet sich heute Abend im zweiten Halbfinale. England gegen Argentinien heißt die Partie. Und wir übertragen sie ab 21 Uhr live hier in SWR aktuell.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im südlichen Baden-Württemberg kann es heute teilweise kräftige Schauer und Gewitter geben. Ansonsten ist es verbreitet freundlich und sonnig. Es ist nicht mehr so heiß wie gestern. Die Temperaturen erreichen heute maximal 24 Grad auf der Schwäbischen Alb und 31 Grad in Rheinhessen.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wir haben vorhin schon ausführlich über das Gedenken im Ahrtal berichtet. Genau heute vor 5 Jahren haben wir morgens die ersten Meldungen erhalten, dass es dort heftige Überflutungen gibt. Die ganze Woche über schauen wir hier in SWR aktuell darauf, wie die Flut das Ahrtal verändert hat. Mein Kollege Johannes Baumert war damals an diesem 15. Juli 2021 Reporter im SWR-Studio Koblenz. Johannes, kannst du dich noch erinnern, wie du an diesem Morgen von der Flut erfahren hast?
Ja, sogar noch ziemlich genau. Ich hatte zu dieser Zeit Urlaub eigentlich und war zu Hause und habe dann frühmorgens einen Anruf von meiner Chefin bekommen. Da ist was Schreckliches passiert, fahr mal hin ins Ahrtal. Und bin dann sehr, sehr schnell dahin und schon auf der Autobahn waren überall Autos und Kolonnen vom Technischen Hilfswerk, von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst. Und spätestens da habe ich dann gemerkt, dass das schon ziemlich heftig ist, was da passiert sein muss.
Du bist dann ins Tal reingefahren, warst im stark betroffenen Ort Schuld. Was waren da deine ersten Eindrücke?
Also es ging eigentlich schon auf der Fahrt los, dass ich nach Schuld hin gar nicht überall weiterkam. Man war eigentlich mitten gestrandet und dann fährt man bei Schuld über den Berg und kann auf diesen Ort blicken. Und das ist ein Bild, was ich so wahrscheinlich nicht wieder vergessen werde, weil man einen Ort mitten in der Eifel sieht, der komplett zerstört war. Da war kaum mehr was übrig. Häuser, die zusammengefallen waren. Ein Fluss, der braun war zu diesem Zeitpunkt noch, weil er noch Wasser führte mit Heizöl gemischt zwischendrin. Also es war einfach eine Situation der Zerstörung und der Verwüstung in diesem Ort. Man hat wirklich erkannt, da ist alles kaputt, was nur kaputt sein kann. Das war ein sehr, sehr eindrückliches Bild aus Schuld, aber dann auch später aus den anderen Orten im Ahrtal.
Du bist dann als Reporter im Ahrtal geblieben, hast in den vergangenen Jahren aus unserem SWR-Büro dort berichtet über den Wiederaufbau, über alle Probleme, die es gab. Wie bist du damit umgegangen, jeden Tag so viel Zerstörung und auch so viele sehr emotionale Schicksale zu sehen?
Also das war für uns als Reporter und für mich auch in der Tat eine sehr schwierige Situation, weil man damit täglich konfrontiert wurde. Ich glaube, mir hat es sehr geholfen, darüber berichten zu können, weil man konnte die ganze Zeit darüber reden, man konnte mit Kolleginnen und Kollegen sprechen. Und es war für mich auch sehr hilfreich, so diesen Wiederaufbau mitzubekommen und begleiten zu können. Ich war 3 Jahre etwa dort und habe dort auch wirklich viele Details des Wiederaufbaus mitbekommen. Und dann wächst man so ein bisschen auch mit der Region zusammen und auch mit den Menschen dort und durchlebt auch die Höhepunkte, die es durchaus auch gab bei dem Wiederaufbau, aber eben auch die tiefen Phasen, wenn dann im Winter wieder alles dunkel wird und man diese Verwüstung auch Jahre später noch sieht.
Was hast du persönlich auch als Reporter mitgenommen aus dieser Zeit im Ahrtal?
Ich habe für meine Arbeit mitgenommen, dass es wichtig ist, auch den Menschen Zeit zu geben. Wir können nicht einfach in so einer Situation wie im Ahrtal hinfahren und die Menschen vors Mikrofon holen und dann sagen, ja tschüss, viel Spaß beim Wiederaufbau, sondern wir müssen sie begleiten. Ich habe sehr viel Demut bekommen und ja, gemerkt, dass das, was im Ahrtal passiert ist, eine so schreckliche Katastrophe ist, an die ich immer wieder denken werde, auch in den nächsten Jahren, aber über die wir auch immer wieder berichten sollten, weil auch wenn es jetzt schon 5 Jahre her ist, noch längst ist nicht wieder alles so, wie es ursprünglich mal war im Ahrtal.
Eindrücke waren das von meinem Kollegen Johannes Baumert. Er war als Reporter vor 5 Jahren am Tag nach der Flut im Ahrtal. Morgen spreche ich in unserer Themenserie dann mit einem Winzer aus dem Ahrtal darüber, wie er sein Weingut in den vergangenen Jahren wieder aufgebaut hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Lange Trockenphasen setzen die Böden in Deutschland an vielen Orten unter Druck. Flusspegel und auch der Grundwasserspiegel sinken. Um die Lage besser im Blick zu behalten, startet Bundesumweltminister Carsten Schneider heute das neue Niedrigwasserinformationssystem, kurz NIWIS. Wie es funktioniert, erklärt Dietrich Karl Meurer aus unserem Hauptstadtstudio.
Nutzerinnen und Nutzer können auf Karten verfolgen, wie sich Wasserstände in Flüssen entwickeln, wie trocken Böden sind und wie sich das Grundwasser verändert. Die Daten stammen aus Messnetzen von Bund und Ländern und werden täglich aktualisiert. Die Informationen sollen helfen, kritische Entwicklungen früh zu erkennen. Kommunen können damit besser einschätzen, ob Maßnahmen zum Wassersparen nötig werden. Landwirte erhalten Hinweise für die Bewässerung ihrer Felder. Unternehmen können mögliche Auswirkungen auf Produktion, Transport oder Kühlwasserbedarf im Blick behalten. Auch Bürgerinnen und Bürger können sich auf dem Portal über die Situation in ihrer Region informieren. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde fehlte bislang ein bundesweit einheitlicher Überblick über Niedrigwasser. NIWIS soll diese Lücke schließen.
In Bonn beginnen heute die Abrissarbeiten an der Vorlandbrücke der Nordbrücke über den Rhein. Dort hatten Experten Anfang Juni schwere Schäden festgestellt. Seitdem ist die gesamte Nordbrücke und somit die Autobahn A565 gesperrt. Aus Bonn berichtet Anne Burgfeld.
Bevor die großen Abbruchmaschinen anrücken, müssen die langen Geländer und Wände demontiert werden. Auf einer Strecke von mehr als einem halben Kilometer. Erst dann kann der eigentliche Abriss beginnen, und zwar vorsichtig, mit Scherenbaggern, die Stück für Stück das Bauwerk abtragen und zerkleinern. Vorsicht ist wichtig, denn in der Nähe stehen Wohnhäuser. Die Autobahn GmbH will diese Häuser vorab untersuchen, damit sie mögliche spätere Schäden von älteren Mängeln unterscheiden kann. Ende November soll der Abriss fertig sein. Dann will die Autobahn GmbH eine neue Vorlandbrücke bauen und mit der Nordbrücke verbinden. Es soll 2 Jahre dauern, bis Autos und Lkw auf der A565 wieder den Rhein in Bonn überqueren können. Bis dahin bleibt die Bonner Nordbrücke gesperrt.
In Freiburg beginnt heute das 42. Zeltmusikfestival, kurz ZMF. Bislang haben die Veranstalter dafür rund 37.000 Tickets verkauft, etwa 8.000 weniger als zum Start im vergangenen Jahr. Aus Freiburg berichtet SWR-Reporter David Zastrow.
Nach Angaben von ZMF-Chefin Hanna Tepe sind die schlechteren Verkaufszahlen kein Einzelfall. Die gesamte Branche kämpfe derzeit mit schwächeren Vorverkäufen. Trotzdem blickt das Festival optimistisch auf die kommenden Wochen. 9 Konzerte sind bereits restlos oder fast ausverkauft. Den Auftakt macht am Abend Burning Spear, die Reggae-Legende. Zu den weiteren Höhepunkten zählen Sportfreunde Stiller, Labras, Banda, Meute und Buntspecht. Auch auf die hohen Temperaturen hat sich das ZMF vorbereitet. Belüftungs- und Klimaanlagen sollen für ein angenehmeres Konzertgefühl in den Zelten sorgen. Außerdem stehen Trinkwasser und Schattenplätze zur Verfügung. Das Festival endet am 2. August.
Und auch in Karlsruhe kommen Musikfans in den kommenden Tagen auf ihre Kosten. Dort startet heute das Vorprogramm zum Festival Das Fest in der Günther-Klotz-Anlage. Gut eine Woche vor dem Hauptfestival gibt's jeden Abend Musik am See. SWR-Reporterin Rebecca Plies berichtet.
Bis zum 21. Juli gibt es bei Das Fest am See kostenlos Musik an lauen Sommerabenden. An 6 Tagen reicht das musikalische Spektrum von Singer-Songwriter über Punk, Rock, Soul und Funk bis hin zu Balkanbeats. Viele der Künstlerinnen und Künstler stammen aus Karlsruhe und der Region. Die Band Fancity setzte sich im Vorfeld in einem Voting durch und erspielte sich einen Platz im Line-Up. Das Vorfest ist der Countdown für Das Fest kommende Woche. Auf der Hauptbühne werden dann unter anderem Nico Santos, die Beatsteaks, Zartmann sowie Max Herre und Joy Dinalani den Mount Klotz zum Beben bringen.
Viel los also musikalisch in diesem Sommer, wo man seine Freizeit verbringen kann. Bevor die Bundesregierung in den Sommerurlaub geht und entspannen kann, tagt sie heute nochmal in Berlin und bezeichnet sich dabei selbst als Entlastungskabinett. Heißt eine Kabinettssitzung, bei der es mal nicht darum geht, neue Gesetze und Regelungen zu schaffen, sondern welche abzubauen. Unser Hauptstadtkorrespondent Cimbop Nikschas ist fasziniert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wenn es ein Vorurteil über die Deutschen gibt, das sich besonders hartnäckig hält, dann ist es wohl, ja okay, das mit dem Liegereservieren morgens am Hotelpool, das stimmt schon irgendwie auch. Also gut, wenn es noch ein Vorurteil über die Deutschen gibt, das sich besonders hartnäckig hält, dann ist es unsere Nörglerei. Immer haben wir was auszusetzen und wissen es angeblich besser. Aber tut auch mal jemand was? Natürlich nicht. So, und dieses Vorurteil können wir zumindest in Teilen endlich widerlegen. Die Bundesregierung hat nämlich auf ihrer Website Einfach machen Vorschläge von uns haben wollen, wo überall Bürokratie in Deutschland abgebaut werden könnte. Und sogar nach Lösungsvorschlägen gefragt. Tatsächlich kamen da sogar welche. Von uns, hier in Deutschland. Mehr als 20.000 Ideen sogar. Gut, die werden jetzt heute in der Kabinettssitzung hier in Berlin natürlich nicht alle sofort besprochen und umgesetzt, aber zumindest einige Vorhaben zum Bürokratieabbau. Weniger Regeln statt mehr, das ist heute das Motto im Kabinett. Wow. Wenn das so weitergeht, fällt bald auch das letzte Vorurteil über uns. Zumindest, wenn wir uns nicht gerade im All-Inclusive-Urlaub befinden.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.